Das Päckchen war in braunes Packpapier eingeschlagen und mit einer dünnen Kordel verschnürt. Empfänger und Absender waren in einer ordentlichen Handschrift geschrieben, die Gerda auf Anhieb wiedererkannte. »Ich nimm's nicht«, sagte sie an Udo, den Postboten gewandt. »Das nehme ich nicht an.«
»Aber es ist doch für Eva.«
»Ich bin ihre Mutter und weiß, dass sie es nicht haben will.«
»Ob sie sich da wirklich sicher sei?«, wollte der Postbote sie fragen.
Doch sie richtete den Blick ihrer hellblauen, länglichen Augen auf ihn und schaute ihn reglos an. Da schwieg er. Stattdessen zog er einen Stift aus der Brusttasche und holte ein Formular aus seiner Ledertasche hervor. Ohne sie anzusehen, reichte er ihr beides. »Dann unterschreib hier.« Gerda tat es und fragte dann, mit einem Mal fast zärtlich besorgt, »Was geschieht denn jetzt mit dem Päckchen?«
»Ich nehme es wieder mit zum Postamt und gebe an, dass du es nicht haben wolltest.«
»Dass Eva es nicht haben wollte.«
»Ja, und dann schicken sie es zurück.«
Udo verstaute das Päckchen wieder in der Ledertasche, faltete das Formular zusammen und sortierte es zwischen anderen Blättern ein. Dann steckte er den Stift in die Brusttasche zurück, prüfte, ob sie auch richtig zu war, und machte Anstalten zu gehen. Sein Oberkörper machte bereits Anstalten, sich Richtung Straße zu wenden, und seine Füße würden ihm im nächsten Augenblick folgen, als ihm noch einmal Bedenken kamen. »Wo ist Eva eigentlich?«, fragte er. »Eva schläft.« Und so reiste das braune Päckchen den ganzen weiten Weg, den es bis zu ihnen genommen hatte, wieder zurück. 2794 Kilometer insgesamt. Einmal hin und einmal her. 1919. Hätte man Gerdas Vater Hermann gefragt, ob er je erfahren habe, was Liebe ist, aber niemand tat das, am allerwenigsten seine Frau Johanna, wäre ihm das Bild seiner Mutter in den Sinn gekommen, wie sie in der Stalltür stand und ihm den Eimer mit der lauwarmen Milch vom ersten Melken am Morgen reichte. Mit dem halben Gesicht war er in die süße Flüssigkeit eingetaucht, aus der er mit einem Schnurrbart aus Schaum wieder hervorkam und hatte sich dann auf den Weg zur Schule gemacht, ein einstündiger Marsch, den er täglich auf sich nehmen musste. Erst nachdem er schon ein ganzes Stück gelaufen war, wischte er sich mit dem Handrücken die Oberlippe sauber, etwa dann, wenn sein Klassenkamerad Sepp Schwingshackel zu ihm stieß, oder sogar noch weiter unten, wenn Paul Staggel sich dazu gesellte, der ärmste Junge der ganzen Schule, von einem Hof, der nicht nur am Steilhang lag, sondern auch noch nach Norden ausgerichtet war und im Winter keinen Sonnenstrahl sah. Oder wenn er länger darüber nachgedacht hätte, aber das tat er nie, sein ganzes Leben lang nicht, bis auf ein einziges Mal, kurz bevor er starb, wäre ihm die Hand seiner Mutter eingefallen, jugendlich frisch und doch schon rau wie altes Holz, in einer Geste bedingungsloser Zuwendung, um seine kindliche Wange gekrümmt. Später, als seine Tochter Gerda zur Welt kam, hatte Hermann die Liebe schon seit einer ganzen Weile verloren. Womöglich unterwegs, so wie das Heu in seinem Traum. Zum ersten Mal hatte er diesen Traum als Kind, doch er träumte ihn immer wieder, sein Leben lang. Seine Mutter breitete ein großes weißes Tuch auf der Wiese aus, häufte frisch gemähtes Heu darauf und band es zu, indem sie die vier Ecken zusammenführte und miteinander verknotete. Dann lud sie ihm das Bündel auf die Schultern, damit er es zum Heuschober trug. Es war eine gewaltige Last, aber das macht ihm nichts aus. Seine Mutter hatte sie ihm aufgeladen, also war es eine gute Last. Schwankend richtete er sich auf und schritt, einer monströsen Blume ähnlich, über die gemähte Wiese. Seine Mutter sah ihm nach, mit ihren hellblauen, länglich geschnittenen Augen. Augen, wie sie Hermann und später seine Tochter Gerda hatten und schließlich auch deren Tochter Eva. Augen, die sanft waren und gleichzeitig streng, wie auf gotischen Heiligenbildern.